Was Sie hören, ist meine Stimme, sagt der Schauspieler seiner selbst. Ich sehe da etwas. Könnten Sie bitte noch einmal im Wartezimmer Platz nehmen? Ich würde mir die Bilder gerne etwas genauer anschauen. Ein schamlos grüner Mittwoch im Juli. Es hätte auch ein Freitag im Dezember sein können. Auf den Tag kommt es nicht an, nicht auf den Monat. Auf das Linoleum kommt es an. Den Verkehr vor den Fenstern, die Ultraschallgeräte hinter den Türen, die Stimmen der Sprechstundenhilfen am Ende des Ganges, das Telefon, das klingelt. Auf die Normalität einer kardiologischen Praxis kommt es an, in der ich erfahre, dass ich verletzlich bin. Was ich niemals wahrhaben wollte. Zeit ist Frist. Irgendwann ist jetzt. Die Kardiologin heißt Engelsing, was ich beunruhigend finde. Die Kardiologin heißt Engelsing und nach dem Studium der Bilder sagt sie, sehen Sie? Sie sagt, diese Ablagerungen auf Ihrer Herzklappe, die kommen von der Undichtigkeit und sind gefährlich. Wenn sich das löst, ist Land unter. Schlaganfall, Lungenembolie, Nierenversagen. Das wollen Sie nicht. Sie sagt, wir werden Ihre Herzklappe austauschen müssen. Machen Sie das mal ganz bald, ja? Sie sind ja noch jung, 45. Ganz bald heißt in den nächsten 2 Monaten. Aber wirklich nicht später, ja? Nicht, dass wir uns nachher ärgern, sagt sie. In 10 Jahren brauchen Sie ohnehin eine neue Klappe. Dann machen wir das jetzt einfach mal früher. Die Kollegen im Herzzentrum sagen Ihnen dann alles Weitere. Eine kleine Operation ist das allerdings nicht, sagt sie. Das ist schon etwas Größeres. Aber jetzt machen Sie sich mal keine Sorgen. Wenn Sie Glück haben, operieren die durch die Rippen. Aber das erklären Ihnen die Kollegen im Herzzentrum genauer, ja? Ich müsste dann mal wieder draußen warten, noch andere Patienten. Wir machen Ihnen einen Termin im Herzzentrum. Ja, Herr Lissek? Auf dem Rückweg muss ich noch bei DM vorbei. Müsli, Taschentücher, Tomatensauce, Klopapier, hat Gunilla auf die Liste geschrieben. Das mit dem Herzen, das ist ja nichts Neues. Das Kontrastmittel, das ich als Kind schlucke, fühlt sich im Mund an wie dicker Quark. Die Untersuchung im Keller einer Universitätsklinik. Die Mama muss jetzt rausgehen. Die Dinge, die mir auf die Brust gelegt werden, sind kalt und schwer. Mama darf jetzt wieder reinkommen. Kleider rascheln? Er hat einen Herzton. Auf der einstündigen Fahrt nach Hause durch die Mittelgebirge schlafe ich ein. Meine Eltern schweigen. Meine Eltern haben jetzt ein krankes Kind, dem man seine Krankheit nicht ansieht. In diesem Reihenhaus wohnt ein Kind, das seine Krankheit nicht spürt. Eine komische Krankheit. Ein komisches Kind. Kein Leben ohne Schande. Ich liege im Dunkeln und lausche. Die leuchtenden Yps-Sterne an der Decke. Auf die Terrasse trommelt der Regen. Ich höre meine Eltern fernsehen. Ich höre mein Herz. Ich höre meinen Atem. Ich schlafe ein. Ich habe Geburtstag. Während mein Besuch im Garten tobt, erzählt mir meine in Erinnerungsdingen wenig vertrauenswürdige Mutter später, spiele ich alleine in meinem Zimmer. Das hatte bestimmt auch etwas mit deinem Herzen zu tun, Michael. Alles hatte auf die eine oder andere Weise mit meinem Herzen zu tun, Mutter. Alles hat auf die eine oder andere Weise mit meinem Herzen zu tun. Ich, das defekte Kind. Seltsam. Geburtstag habe ich im November. Da hat noch nie jemand im Garten getobt. Jedes Jahr gehe ich zum Kardiologen. Ich und der Fortschritt wachsen gemeinsam. Altere ich Mitte der 70er Jahre einem frühen Ableben entgegen, ist die Operation heute ein Routineeingriff. Das ist mein Glück. Klick-Klack macht die Plastikherzklappe im Herzzentrum, als der Professor sie schüttelt. So hört sich eine künstliche Herzklappe an, sagt er. Ob Sie das nach der OP auch hören können, kommt auf die Lage Ihres Herzens im Brustkorb an. Resonanz, wissen Sie? Hält 300 Jahre, angeblich. Müssten Sie allerdings Ihr Leben lang blutverdünnende Medikamente nehmen. Machen Sie zum Bluter. Und das, sagt er, ist eine organische Klappe vom Schwein. Hört man nicht, hält ca. 15 Jahre, braucht keine Blutverdünner. Müssten Sie dann also in 15 Jahren noch einmal operiert werden. Welche wollen Sie? Drei Wochen nach der Diagnose. Sommerurlaub auf Baltrum. Josephine, meine ältere Tochter, legt mir ihren Kopf auf die Brust. Dein Herz, sagt sie und lauscht. Sie hat glatte, silberne Haare. Dein Herz, das ist schön, liebe Josephine. Plötzlich überall Männer meines Alters mit Rollatoren. Und am Wasser einer, etwa 20, in einem Strandkorb, ein anderer, vielleicht 50, beide mit großen Operationsnarben auf dem Sternum. Der eine ist Pommes, der andere ist Eis. Ich kaufe mir einen Strohhut, esse nichts und streiche über meine unbefleckte Brust. Mitte August, der Termin für die Operation ist fixiert. 1. Oktober, in 6 Wochen. 6 Wochen, das sagt mir nichts. Worüber ich nachdenke ist, werde ich mir einen Bart wachsen lassen? Werde ich Japanisch lernen? Oder wird alles beim Alten bleiben, damit ich mir und der Welt beweisen kann, dass alles beim Alten geblieben ist? Man wird meine Brust aufsägen, mein Herz verletzen und mich wieder vernähen wie ein Hühnchen zur Weihnacht, zersägen wie die Jungfrau im Zirkus, nur senkrecht. Jede kritische Nachfrage, und sei es, ob ich einkaufen war, erfahre ich als Misstrauensantrag an mich und meinen Körper. Unleidlicher Typ, streitsüchtiger Typ, ungehaltener Typ. Es ist nicht leicht mit mir. Man hat mir gesagt, du bist brüchig. Wir werden dich verletzen. Es kann morgen zu Ende sein. Dann werde ich eine Weile erinnert und danach vergessen werden, wie alle, die einmal da waren und starben. An so etwas denke ich. Die Wespen sind wild um diese Jahreszeit. Nur die Königin überlebt und sucht sich unter einem Stein ein Winterquartier. Eine Wespe im April zu töten, bedeutet ein ganzes Volk zu vernichten. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. So einfach ist das. Noch 4 Tage. Um die Kinder kümmern. Freunde treffen. Einkaufen. Kochen. Ich lege mich aufs Bett, lese Knausgar und falle in einen transparenten Mittagsschlaf. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich warte. Stürbe ich, nehme ich alle Lektüren mit ins Nichts. An so etwas denke ich. Auf dem Weg in den Schülerladen fragt mich Milena, meine jüngere Tochter, ob ich das Gefühl kenne, so ganz kurz, ganz glücklich zu sein. Wie sich das anfühlt, frage ich. Gut, sagt sie. Ich weiß, liebe Milena. Ich liege in einer Lücke der Zeit. Durch die halboffene Balkontür bläst eine Kante Wind. Die Wettervorhersage sagt, der Herbst käme. Von Südwesten her laufen dunkle Wolken auf. Kommt mal auf den Balkon und sagt dem Sommer Tschüss. Milena kommt als erstes, in ihren beschwingten Tanzschritten, winkt dem Himmel und hüpft sofort wieder rein. Kurz danach Josephine von ihren Comics. Sie winkt kurz nach oben und schaut kaum von ihrem Heft hoch. Sie verschwindet wieder in ihr Zimmer. Das dürfte der Sommer gewesen sein. Die Operation wird verschoben, erfahre ich bei der Anmeldung. Zu viele Notfälle am 1. Oktober. Ich habe Verständnis und fahre mit der U9 nach Hause. Dann stehe ich in der Küche, die Reisetasche in der Hand und werde beäugt, als sei ich vom Mond gefallen. Kein Wunder, ich war doch schon verabschiedet. Am nächsten Tag werde ich wieder verschoben. Mit einem Fußball spielen wir Tischtennis im Lassenpark. Peter! 3. Oktober, Tag der deutschen Einheit. Heute vor 21 Jahren erstes Rendezvous mit Gunilla. Wir haben Wildschweinspuren im Wald gesehen und uns Sorgen gemacht, als es dunkel wurde. Heute nehmen sie mich auf. Mit mir im Warteraum 5 andere Männer. Alle mit demselben Gesichtsausdruck. Fragend. Wir lesen den Spiegel. Wir lesen die neue Revue. Wir lesen die Bunte. Wir haben die Beine übereinander geschlagen. Manchmal schauen wir auf unsere Armbanduhren. Wenn jemand hereinkommt, blicken wir ihn an. Irgendwann wird unser Name fallen und mit einem Fragezeichen versehen sein. Herr Lissek? Nachdem ich meine Daten angegeben habe, erhalte ich ein weißes Bändchen fürs rechte Handgelenk. Es weist mich aus als einen, der in die Prozesse gerät. Ab jetzt bin ich alleine, denke ich. Das Berliner Herzzentrum beschäftigt Läufer, die die Patienten von Untersuchung zu Untersuchung geleiten. Alleine würde man sich verlaufen. Sie tragen Anzüge. Mich eskortiert ein älterer, dünner, leicht hinkender Mann mit Schnauzbart im Zweireiher, was ich angemessen finde. Er sieht aus wie ein Bestatter. Ich stelle Fragen. Ein ganz kleines Kirchenlicht sei er, sagt er. Er wisse eigentlich gar nichts, er kenne nur die Wege. Da drüben ist die Intensivstation, da liegen sie morgen nach ihrer OP. Mehr will er nicht verraten. Aber er verbreitet Zuversicht, er lacht viel und fasst mich dann am Oberarm an. Das ist nett. Auf dem Flur eine Gruppe arabischer Männer in Maßanzügen. Einer von ihnen verhandelt etwas mit dem Personal, die anderen schauen grimmig auf ihre Handys. Der älteste von ihnen sitzt abseits, hat blaue Lippen, spricht nicht und schaut auf kein Handy. Das ist der, der operiert wird. Schuhe, die auf Linoleum quietschen. Zurufe durch lange Gänge. Rollwägen. Gespräche hinter Türen. Die Akustik eines Krankenhauses. Hier ist niemand, bei dem nicht etwas Wesentliches kaputt gegangen wäre. keiner, der nicht in Lebensgefahr schwebte. Aber flockig federt man neben seinem Läufer die Treppe hinauf zu Station H2. Den Aufzug können wir morgen nehmen. Ich liege in Europas modernstem CT, informiert mich mein Läufer. Eine hübsche Stange Geld haben wir dafür an Siemens überwiesen. Ich bekomme einen Zugang gelegt, durch den wird mir das Kontrastmittel verabreicht. Wir sagen aber vorher Bescheid, ja? Wird ein bisschen warm werden. Als das Mittel in meine Adern strömt, wird es heiß an den Genitalien, an den Fußsohlen, auf dem Scheitel. Aber ich bekomme keinen anaphylaktischen Schock. Ich überlebe die Untersuchung. Ich überlebe alle Untersuchungen. Ich überlebe auch die Operation. Ich schreibe diesen Text jetzt, ein Jahr später. Ich bringe einen Schauspieler dazu, ihn zu lesen. Sie hören ihn. Sie hören mich. Alleine mit der riesigen Maschine, die brummt. Alleine in der brummenden Maschine, die riesig ist. Hinter einem Sichtfenster, wie in einem Rundfunkstudio, zwei Frauen, die auf einen Bildschirm schauen. Was sie sehen? Die Maschine wird ein unsichtbares Urteil flüstern. Ihr Herz schlägt zu schnell, ich sehe da gar nichts, sagt eine der Frauen. Warten Sie, ich mache es ein wenig langsamer. Ich warte und über den Zugang kommt etwas, das spüre ich an der Kühle in meiner Ader und mein Herz hört auf zu rumpeln. Es beruhigt sich, schlägt langsam und gesittet. Wunder der Fragmentierung. Viele, die mich in meinem Leben umarmt haben, fragten, was ich denn da in der Brust hätte. Ein Frosch? Man wird mich ausknipsen, was mich einerseits beruhigt. Wer möchte seiner eigenen Herzoperation beiwohnen? Andererseits ist die Tatsache, dass ich während des kniffligsten Moments meiner Existenz nicht anwesend bin, nicht wenig bestürzend. Nach den ersten Untersuchungen bin ich frei, vom weißen Armband an meiner rechten Hand abgesehen. Haben Sie ein Handy? Wir rufen Sie an, wenn es weitergeht. Sie haben dann noch ein Gespräch mit der Anästhesie. Spaziergang übers Gelände. Der Frühherbst in Watte gepackt. Flanieren auf der Mittelachse des Charité-Komplexes. Frauen mit rasierten Schädeln. Rauchende in Rollstühlen. Auf den Bänken welche mit nackten Beinen. Hinter den Wänden Krebs, Luftröhrenschnitte, Operationsschleusen. Drei junge Ärzte flattern in geöffneten Kitteln an mir vorbei. So ist das. Total banal. Es gibt gute Gründe, Krankenhäuser zu meiden. Wann geht es endlich weiter? Das Handy klingelt. Das Gespräch mit der Anästhesie stellt sich als reizend heraus. Die Anästhesie stammt aus Graz. Und Graz ist schön. Gunilla ist dort geboren. Und ich habe in Graz mal Schnaps gebrannt mit Freund Gerd Wagner. Der beste Slibowitz der Welt. Lieber Gerd. Das sind alles gute Zeichen, nicht wahr? Der Kranke, ein Semiologe. Wovor ich Angst hätte, fragt die Anästhesie. Und ob sie mir die nehmen könne. Ich habe Angst vor dem Aufwachen, dass mir kalt sein wird, dass ich allein bin. Sie liegen, wenn Sie aufwachen, auf einer Art Wärmflasche. Und wenn Sie das wollen, können Sie auch in meinen Armen aufwachen. Das würden Sie tun? Aber klar, Sie sind doch nett. Nach der Operation, einen Tag später, ich glaube zumindest, mich daran zu erinnern, wache ich in den Armen der freundlichen Grazerin auf. Freund Ahlers nennt solche Erlebnisse sekundären Benefit von Krankheit. Lieber Ahlers. Die Welt ist bevölkert von Freunden, auch wenn sie einen gelegentlich die Brust aufsägen und das Herz zerschneiden. Nachher funktioniert es wieder. Als es ganz dunkel ist, werde ich geholt. Ich trage nur einen Operationskittel. Ich liege auf dem Rücken, werde durch viele Gänge gefahren und schaue in Neonröhren, die sich über meinem Kopf an mir vorbei bewegen. Dann nur noch vielleicht und kein Ich mehr. Vielleicht eine Erinnerung daran, durch eine Schleuse geschoben zu werden. Vielleicht eine daran, dass das Narkotikum eine Klappe unter den Füßen öffnet. Dann vergehen Äonen oder Augenblicke. Irgendwann esse ich Eis. Gunilla trägt ein Haarnetz und einen weißen Kittel, der sie kleidet. Sie lächelt und nickt viel und hält meine Hand und spricht zu dem komischen Kind, das ich bin. Enorme, epische Vergesslichkeiten. Das ist nicht schlimm, sagt Gunilla und streicht mir über die Stirn. Dann bist du eben vergesslich. Ich schlafe wieder ein und bin kurz glücklich. Wie sich das anfühlt. Gut. Ich träume von Kafkas Prügler. Ich bin mit zwei Ledermännern in einer Besenkammer. Sie schlagen abwechselnd auf mich ein. Am Morgen das Wort Streichlerin in meinem Kopf. Ich werde in ein anderes Krankenhaus verlegt. Im Krankenwagen von Moabit nach Grunewald neben mir ein Pfleger, der aus Panama stammt. Weil ich in meinem somnambulen Zustand die Kombination aus Moabit, Herzklappe, Grunewald, Panama und Krankenwagen schön finde, wie das zufällige Zusammentreffen einer Nähmaschine und eines Regenschirms auf dem Seziertisch, frage ich ihn, wie es in Panama aussieht. Ich erinnere mich nicht der Antwort, wohl aber seines Lächelns. Und dass er mir die Hand hält, als wir um die Kurven fahren und meine aufgesägte Brust schreit. Bis heute habe ich keine Antwort auf die Frage bekommen, wie es in Panama aussieht. Gut, vermutlich. Neues Zimmer. Drei Männer. Einer ist dünn und Russe und spricht kein Deutsch. Die erste Nacht ist dunkler und länger, als eine Nacht sein müsste. Der Schmerz in der Brust wie heiße Eisenplatten. Schwer. Dabei ist bloß Draht in mir, ordentlich ums Sternum gewickelt. Ein Draht hält mich zusammen. Mein Herz schlägt in meinen georopaxten Ohren so regelmäßig wie nie zuvor. Der Frosch, der dort zappelte, ist weg. Wenn ich einatme, wird das Klopfen lauter. Wenn ich ausatme, ist es weg. Und ich lebe weiter. Man muss nicht immer auf sein Herz hören. Man lebt trotzdem weiter.
What is your name?
Die Nacht ist zu Ende. Ich schaue zum Bett des Russen. Er ist wach und lächelt. Wir winken uns zu. Gemeinsames Auschecken aus der Nacht. Wir gehen an Land und er geht rauchen. Der Russe, erzählt mir Schwester Valeria später, wartet auf ein neues Herz. Aber das sähe schlecht aus, jetzt im Herbst. Der Frühling bietet da bessere Chancen, wegen der Motorradunfälle. Armer Russe. Draußen der Verkehr. Valeria ist Ukrainerin und sehr jung. Valeria ist Ukrainerin und sehr schön. Valeria hat die hübschesten Unterarme, die ich jemals gesehen habe. Was nichts heißen muss, denn ich habe bisher noch nie auf die Unterarme junger Frauen geachtet. Da schau her. Eine Veränderung. Sie führt mich ins Bad. Kannst du dich selber waschen oder soll ich dir helfen? Unentschlossen halte ich das Waschbecken fest. Sie löst das Nackenband, das meinen Krankenhauskittel zusammenhält. Er fällt zu Boden, jetzt bin ich nackt. Zum ersten Mal nach der Operation sehe ich meine Brust. Ein Pflaster vom Hals bis zum Nabel. Mehrere Kabel, die aus mir herauskommen. Valeria wäscht mich mit einem Lappen unter den Armen, am Rücken, im Nacken, zwischen den Beinen. Ich taumle, ich schwanke wie ein Kamel in der Wüste. Brauchst du Sauerstoff? Da muss ich lachen. Ich bin ein dicker, weißer Mann. Nach dem Waschen bin ich sauberer. Dankbar schlafe ich sofort ein.
What is your name?
Die Morgende sind ein Jammer. Wieder eine Nacht lang nicht berührt worden zu sein und doch verletzt. Ich denke das Wort Zärtlichkeit. Wie fern. Am nächsten Tag reißt eine Schwester das Pflaster ab, während ich an die Decke schaue. 4 Tage später erst traue ich mich, meine Brust im Spiegel anzusehen. 3 Wochen, mich dort anzufassen. Da bin ich schon wieder zu Hause. Gunilla bringt Herbstwind mit ins Zimmer. Mach mir die Hände warm, draußen ist es kalt, sagt sie. Und ich wärme ihre Hände unter meiner Decke. Du darfst ruhig weinen, sagt sie. Und ich weine. Irgendwann darf ich mich in einen Rollstuhl setzen und Gunilla fährt mich ins Erdgeschoss. Eine große Fensterfront auf einen kleinen Innenhof. Da liegen bemooste Steine. Da steht ein kleiner Farn. Da ist alles feucht und kalt und herbstlich. Rotes Moos. Grünes Moos. Ich stelle mir vor, dort hinter dem Fenster, das sei Island. 5x5 Meter Island. Drüber die Wolken in atemberaubendem Tempo. Bettina kommt. Kai kommt und Katinka. Annette und Matze, Dörte, Guido. Allen zeige ich Island. Tief in mir drin bin ich fassungslos darüber, was man mit mir gemacht hat. Tief in mir drin bin ich unendlich dankbar, dass es sie gibt, meine Freunde. Dass es das gibt. Mein Leben. Ich mache ein Foto. Josephine im Rollstuhl mit Milena. Daneben Gunilla mit müdem Gesicht. Dahinter Island. Die Tage verticken. Ich lese, aber ich weiß nicht, was. Ich habe ein Tablet und Kopfhörer mit Noise Reduction Funktion. Ich beame mich fort. Ich höre Get Rid of the Albatross. Ich höre Halma. Ich höre Eels. Ich höre Yola Tengo. Ich höre Radiolab aus den USA. Ich spreche besser Englisch als zuvor. Da schau her. Noch eine Veränderung. Der redselige Arzt, dessen Vater in den 70ern sowjetische Lyrik ediert hat, erzählt mir, man habe mich gespreizt, um an mein Herz zu kommen, und er macht eine Handbewegung wie bei der Benutzung eines Wagenhebers, nur horizontal. Ich bitte ihn, mir das nicht zu erzählen. Er lacht. Dann zieht er die Kabel aus dem Loch in meinem Bauch. Sie enden am Pacer, dem temporären Schrittmacher. Das ist gut gegangen, sagt er. Manchmal kommt organisches Material mit raus. In der Nacht danach träume ich fürchterlich. Ich sei eine Bügelperle, aber ich kenne die Form nicht, in der ich mich befinde. Bin ich eine Blume? Bin ich etwas anderes? Auch weiß ich nicht, wurde ich schon gebügelt oder noch nicht. Selbst das Wort Bügelperle fällt mir im Traum nicht ein. Ich bin mir wie entfallen. Irgendwann erwache ich mit 1000 anderen Bügelperlen in der Finsternis eines Filzsacks. In einem anderen Traum dieser Nacht bin ich ein Komma auf dem Teleprompter Barack Obamas. Ein kleines, grün glimmendes Komma, das verlischt, als er in seiner Rede fortfährt. Unter solchen Abenteuern und Entdeckungen vergeht die Nacht. Als ich am nächsten Morgen erwache, bitte ich darum, Gunilla solle kommen. Ich fühlte mich seltsam. Dann ist meine Erinnerung fort. Nachher sagt man mir, ich hätte eine Globalamnesie gehabt und nicht mehr gewusst, wer ich sei und wo ich sei und warum. Immer wieder hätte ich dieselben Fragen gestellt, aber ich war wohl sehr freundlich. Ich erkannte das Zimmer nicht mehr und wunderte mich über die Schmerzen in der Brust, woher die kämen. Das passiere manchmal bei Menschen, die kreativ arbeiten, 10 Tage nach der Operation, sagte der Neurologe Gunilla. Ganz selten sei das. Das komme auch nicht wieder. Immerhin. Jetzt weiß ich, dass ich kreativ bin. Und wie das ist, nicht bei sich zu sein. Nicht bei sich zu sein, ist fürchterlich. Jeden Abend geht eine Schwester mit einem Wagen durch die Zimmer und verteilt Medikamente. Zeichen des Aufbruchs der Patientenkarawane in die Nacht. Was krank und klapprig ist, rüstet sich für die bevorstehenden lichtlosen Stunden. Am Morgen werden wir froh sein, dass die Dunkelheit vorbei ist. Die Nacht ist die schwierigere Hälfte des Tages. Die 2 morgendlichen Putzfrauen stehen im Zimmer und unterhalten sich sorglos auf Türkisch. Jeden Morgen kommen sie herein, laut wie eine Schar Spatzen, und quatschen. Ich freue mich jedes Mal, sie zu sehen. Sie tragen keinerlei Bedenken. Sie tun etwas, das ich nicht kann. Sie wischen den Boden eines Zimmers. Ihre Werte sind prima. Ermutigungen. Guten Abend, die Herren. Bauchspritze. Demütigungen. Der erste Hofgang nach 12 Tagen. Im Rollstuhl. Als sich die Tür öffnet und mir der feine Nieselregen aus dem schmutzigen Berliner Himmel ins Gesicht treibt, beginne ich hemmungslos zu weinen. Mein Gott, wie schön das ist, was die Welt ist. Und wie umwerfend traurig. Später dann gehe ich jeden Tag nach draußen, lehne mich gegen die Krankenhauswand und lasse mich beregnen. Vielleicht bin ich doch eine Blume. Vielleicht bin ich gar keine Bügelperle. Every time I find myself in this old bind, watching the death of my hopes. Dann werde ich nach Hause entlassen und kann mit dem Heilen beginnen. Als fielen Gewichte von meinen Schultern. Mein Kopf ist ein Heißluftballon. Die vertrauten Gerüche und Geräusche, das Gefühl meiner Füße auf dem alten Holzboden. Ich höre die Kinder im Nebenzimmer und ihre Musik. Dann kommen sie Gute Nacht sagen. Ganz vorsichtig, ihre kleinen Körper. Im Schlaf noch hält Gunilla meine Hand. Welche Heilung, welche Beruhigung. Als salbten viele Hände irgendetwas, das in mir drinnen ist. Meine Seele. Am Morgen wache ich mit dem Gefühl auf, dass in der Nacht etwas Gutes geschehen sei. Etwas Zartes. Keine Ahnung, ob in mir oder außerhalb meiner. Zum ersten Mal seit der Diagnose habe ich ein gutes Gefühl. Ich esse selbstgemachte Johannisbeermarmelade. Am Nachmittag muss Gunilla früher von der Arbeit nach Hause kommen. Ich kann mich vor Einsamkeit und Verzweiflung nicht mehr halten. Ich habe meine Narben berührt. Ich erinnere mich ans Frühjahr, als Marie, die blankäugige, wache Marie aus Wien, die Tochter unserer Freunde, die ich kenne, seit sie 2 Tage alt ist, jetzt ist sie 20, zu uns zu Besuch kommt, mit Dieter, ihrem Freund. Und sie erzählt beim Abendessen, vielleicht für Dieter, vielleicht für uns, während wir alt daneben sitzen, von ihrem Leben. Ich war immer schon ein eher ängstliches Kind. Weißt du noch, als ich mir den Arm gebrochen habe? Ich erinnere mich an all das, aber ich erkenne Marie in eigentlich keiner ihrer Aussagen wieder. Trotzdem bin ich einverstanden mit dem, was sie sagt. Sie beginnt sich, eine Geschichte über sich selber zu erzählen. Diese Erzählung wird ihr Leben werden. Welche Geschichte erzähle ich mir über die letzten Wochen? Dass man mich brutal aufgesägt hat? Dass einer, der ich ist, rosig in die Abläufe geriet und geprügelt wieder herauskam? Oder erzähle ich mir, dass eine aufmerksame Kardiologin namens Engelsing eine Ablagerung auf meiner Herzklappe sah und mir das Leben retten ließ? Du musst alleine gesund werden, sagt Gunilla. Ich kann nur an deiner Seite sein. Mehrmals täglich verbeuge ich mich innerlich vor dieser wunderbaren Frau. Davon abgesehen kämpft sie ihren eigenen Kampf. Die Frau eines kranken Mannes zu sein, nach den Kindern zu sehen, jeden Tag, alleine, ihnen Aufmerksamkeit, Liebe, Bewunderung, Nähe zu geben. Wenn sie von der Arbeit nach Hause kommt, liegt da einer im Bett und hat eine Bitte. Oder schlimmer noch, ein Bedürfnis. Nach 3 Wochen bringt mich Gott sei Dank ein Auto der Arbeiterwohlfahrt in die Reha-Klinik ans Meer. Noch nie fuhr ich mit einem eleganteren Fahrer. Jedes Hindernis noch antizipiert er sanft, während er von seinem unglücklichen Sohn erzählt, dem 2 Frauen starben. Das Lenkrad mit nur 2 Fingern knapp unter seinem enormen Bauch haltend. Der Ort, an dem ich die nächsten 3 Wochen verbringen werde, ist vollgestellt mit schnell gebauten Häusern und außerordentlich hässlich. Das Meer liegt da wie ein großer See. Ich hatte auf wilde Brandung gehofft. Enorme Reisegelüste. Während ich am Strand stehe, ist die Vorstellung, dass es da hinten rechts nach Schweden geht, hinreißend. Fliegt ein Flugzeug über den Himmel, möchte ich wie damals als Kind meine Arme ausstrecken und rufen: Nimm mich mit. Ich habe ein Einzelzimmer. Unweit der Klinik eine Fernbushaltestelle. Jeden Morgen um 9 und jeden Nachmittag um 16 Uhr fährt ein Bus von hier nach Berlin. Manchmal sehe ich die Busse an der Haltestelle halten. In allen ist noch Platz. Während der kommenden 3 Wochen streikt das medizinische Personal der Klinik. Nicht immer, aber meistens. An der Pinnwand im Eingangsbereich hängt eine Liste der Anwendungen. Beinahe alle sind gestrichen. Am Morgen steht vor der Klinik ein Streikposten der Gewerkschaft. Ich bekomme ein Blatt mit den Forderungen des Personals in die Hand gedrückt. Das stecke ich in meine Jackentasche. Rainer stammt aus Leipzig. Er war Zahnarzt. Jetzt ist er zu alt dafür. 4 Jahre vor der Wende ist er mit seiner Familie ausgereist. Klaus hat eine Fleischerausbildung gemacht und Akkord in einem Schlachthaus gearbeitet, als damit noch Geld zu verdienen war. Mit 35 ist seine Frau an einem Operationsfehler gestorben. Die Kinder hat er alleine großgezogen. Er erzählt von Afrika und wie man Tiere häutet. In seiner Freizeit geht er jagen. Der Modefotograf an unserem Tisch hat keinen Namen. Er erzählt Lügen und dass er Donald Trump kennte. Er schimpft auf das Essen. Das mit dem Streik finden alle doof. Wir treffen uns am Morgen, am Mittag und am Abend. Das ist unser Tisch. Die Klinik besitzt eine Turnhalle im Erdgeschoss. Ihr Dach ist blechgedeckt. Hier finden sonst die Kardiogymnastik und das Qigong statt. Draußen regnet es. Ich habe mir ein gelbes Gummiband gekauft, an dem ich ziehen kann, und mir eine rote Matte genommen, auf der ich mich dehne. Ich höre den melancholischen Regen. Ich höre die Halle. Ich höre meinen Atem. Ich habe große Lust zu hüpfen. Ich versuche es. Ich hüpfe. Ein wenig zumindest. Nach etwa 7 Tagen entdecke ich in einer Ecke der Halle eine gefaltete Tischtennisplatte. Ich klappe sie auf einer Seite herunter und imitiere fortan jeden Abend meinen Herzrhythmus beim Solo-Ping-Pong. Wenn ich gegen mich spiele, gewinne ich zwar. Aber wenn ich mit mir spiele, sind die Ballwechsel länger. Ich verlasse die Halle und schalte das Licht aus. Dann macht es Klick ganz weit oben an der Decke und es wird dunkel. Passt man nicht auf, wird das Leben zu einer schlechten Metapher. Trotz des Streikes dürfen wir jeden Morgen unsere Körpertemperatur und unser Gewicht messen, beides auf einen winzigen Zettel schreiben und ihn in eine Plastikurne werfen. Es gibt eine bulgarische Ärztin, die kaum Deutsch spricht und an einem nebligen Tag versucht, mich über die Vorgänge in meinem Inneren zu informieren. Alles scheint okay zu sein. Die bulgarische Ärztin ist etwa 1,55 Meter groß. Als sie mich abhört und ich vor ihr stehe, frage ich mich, ob man wohl Angst hat, wenn man so klein ist. Ja, man hat Angst, wenn man klein ist. Zweimal in meinen 3 Wochen sitze ich auf einem Ergometer, strample und bekomme die Herzfrequenz gemessen. Zweimal in meinen 3 Wochen werde ich massiert. Ansonsten gehe ich stundenlang spazieren. Die morgendliche Turnübung findet im Freien statt. Aber nur die um 8 Uhr. Ich werfe einen kleinen Gymnastikball nach oben, klatsche in die Hände und fange ihn wieder auf. Jetzt werfe ich ihn nach oben, klatsche 2-mal in die Hände und fange ihn wieder auf. Die ersten Bälle kullern den kleinen Abhang hinab. Am Anfang denke ich, ich reise ab. Was kann ich hier tun, was ich in Berlin nicht tun kann? Nach etwa 7 Tagen beginne ich, mich zu beruhigen. Ich denke, was kann ich in Berlin tun, was ich hier nicht tun kann? Ich gehe also spazieren. Und meistens regnet es. Am ersten Tag gehe ich, bis ich atemlos bin, 45 Minuten. Am zweiten Tag etwas länger. In den folgenden 21 Tagen werde ich meinen Radius erweitern. Ich werde einen Linienbus nehmen, der mich bis zur Steilküste bringt, von der ich dann 2 Stunden lang zurückwandere. Es ist der Schulbus mit allerhand Kindern drin. Sie werden nach Kau und Radiergummi riechen. Ich werde ein Fischgeschäft entdecken, bei dem ich täglich ein Fischbrötchen kaufen werde. Ich werde auf einem Steg stehen und ein Selfie machen, auf dem ich einen Bart trage. Ich werde in einem Café über dem Wasser sitzen und Erdbeerkuchen essen. Ich werde in einen Supermarkt in eine Einkaufspassage gehen und Kartoffelsalat kaufen. Ich werde auch Zartbitterschokolade, alkoholfreies Weizenbier und Heringssalat kaufen. Das Leben wird sich normalisieren, während ich im Dunkeln vor den Auslagen eines Uhrengeschäfts, eines Buchladens, einer Zigarrenlounge stehe. Hier soweit alles gut, schreibe ich in einer E-Mail. Herzlich, schreibe ich in einer E-Mail. Der Regen treibt vom Land an den Strand. Dann kommt die Sonne wieder. Dann tauchen wieder Wolken auf. Dann Sonne. Einmal durchnässt, einmal getrocknet. So erscheint mir das Leben zurzeit. Ich sitze am Fenster in meinem Zimmer und schaue hinaus. Es beginnt zu schneien. Nach etwa einer halben Stunde merke ich, dass ich noch immer schaue. Die Welt ist jetzt weiß. Im Aufzug der Klinik lerne ich einen dicken Mann kennen. Ich lade ihn in meine leere Turnhalle ein. Wir spielen jeden Abend 1 Stunde Tischtennis zusammen. Er berichtet mir von seinen Stoffwechselproblemen. Behende erreicht er jeden Ball. Mit Matthias habe ich als Kind im Garten Tischtennis gespielt, bis es dunkel wurde und wir den Ball nicht mehr sahen. Im Wohnzimmer dann Erdbeermilch und Butterbrote. Warum meldet sich Matthias eigentlich nie? Autogenes Training bei der 97-jährigen Frau Carstens. Frau Carstens bittet die 10 Teilnehmer des Kurses, näher an die Tische heranzurücken. Bitte keine Teilnehmer in der zweiten Reihe. Ich sehe da nicht, wenn jemand plötzlich stirbt. Dann geht sie von Teilnehmer zu Teilnehmer, in der Hand zu ihrer Sicherheit einen langen Nordic Walking Stock. Sie beugt sich vor jedem und fragt: Was hat Sie hierher geführt? Ich bin der erste Befragte. Wie meinen Sie das? Was mich hierher in die Reha-Klinik oder was mich zu Ihnen geführt hat? Sowohl als auch, sagt Frau Carstens. Also in diese Klinik hat mich eine Herzklappenoperation geführt und in Ihren Kurs. Ich mache eine Pause. Frau Carstens blickt mir tief in die Augen und sagt: Und hierher sind Sie gekommen, weil Sie lernen wollen, sich zu entspannen. Genau, sage ich. In Ihren Kurs bin ich gekommen, weil ich lernen möchte, mich zu entspannen. Das wollte ich hören, sagt Frau Carstens ernst. Das habe ich mir gedacht, sage ich. Ich habe das Gefühl, langsam werde ich gesund. An einem Freitag packe ich meine Sachen zusammen. Um 16 Uhr nehme ich den Fernbus nach Berlin. Wir fahren über Hamburg, im Bauch des Busses mein Koffer. Schnell wird es dunkel. Ich sitze im beinahe leeren Bus alleine hinter dem Fahrer. Das leuchtende Tachometer. Das Navigationsgerät. Das Radio. Ich schaue aus dem Frontfenster. Windräder zeichnen abstrakte Lichtmuster in die Nacht. Langsam überholen wir ein Auto. Neben der Fahrerin schläft ihr Mann. Der Tag erglänzt für einen Augenblick und dann von neuem die Nacht.
Der Arzt zeigt mir den Film. Das ist die Stelle. Sie sehen selbst. Jetzt weißt du, wo Gott wohnt. Woman driving, man sleeping. 3 Treppen und die Sphinx zeigt ihre Kralle. With a suitcase on the rack. Gewitter im Gehirn, Blei in den Adern. White lines shooting by on the pavement like the sky. Looking straight ahead into the black. Was du nicht wissen wolltest, Zeit ist Frust. Die Bäume auf der Heimfahrt schamlos grün.
Zeit ist Frist. Mein Herz. Ich. Von Michael Lissek. Es sprach Claudius von Stolzmann. Text, Regie und Produktion Michael Lissek. Mastering Kai Schliekelmann. Musik Yola Tengo, Eels. Redaktion Joachim Dix. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2017.